Wenn du denkst, Erdung sei nur irgendein Stäbchen im Boden und ein grün-gelber Draht am Verteilerkasten, dann hör jetzt mal ganz genau zu. Denn Elektroinstallation ohne korrektes Erdungskonzept ist im Prinzip wie ein Bauprojekt ohne Statik. Da fällt irgendwann alles auseinander oder in sich zusammen, je nachdem, wie du möchtest. Ja. Damit das aber nicht passiert, entwirren wir heute das, ich sag mal, Knäuel aus Ringerder, Fundamenterder, Schutz- und Funktionspotenzialausgleich. Und ich erkläre dir auch in dieser Podcast-Folge, wie man das Ganze technisch sauber miteinander verbindet, von Anfang bis Ende aufbaut. Ich werde dir im Prinzip ein Bild malen, damit du deine Erdungsanlage beim nächsten Bauprojekt einmal sauber installierst. Also kein Gefasel und auch kein Normenchaos. Ich habe lediglich zwei Normen für dich und es hält sich in Grenzen auch mit 10 Quellen, ja, wobei eine davon eine Podcast-Folge von mir ist. Aber das Ganze sollte schon mit klaren Regeln aufgebaut werden. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann gibt es sogar noch ein Zitat, diesmal von einem Nobelpreisträger in der Physik, den ich sehr, sehr schätze. Also den habe ich schon. Den habe ich gefressen, den Mann, also nicht im negativen Sinne, sondern wirklich, da lese ich mir vieles von durch und da gebe ich euch ein Zitat mit auf den Weg, das dir ziemlich deutlich den Finger in die Wunde legt, was passiert, wenn du glaubst, du könntest die Physik und auch die VDE wegdiskutieren, wegignorieren oder einfach sagen, haben wir immer schon so gemacht. Denn das ist bei Erdungsanlagen fatal und bei der Erde fängt es an und bei der Steckdose beziehungsweise beim angeschlossenen Gerät bei dir zu Hause, da hört es erst auf. Und schon vorher sind meiner Meinung nach die richtigen, die wahren gelben Engel, die guten Elektroniker für dich verantwortlich. Also steigen wir jetzt mal ein. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast, vorne mit mir, Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audioformat jeden Samstag ab 11, überall wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag ab 11 dann das YouTube-Video dazu und jeden Mittwoch natürlich auch meine YouTube-Videos, Berechnungen, VDE-Normen, Prüfungsvorbereitung, mündliche Prüfung. You name it, ihr könnt mich da über das Kontaktformular meiner Website anfragen. Ich nehme euch immer mit hier in diesem Podcast, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Handwerk, beim Kunden vor Ort, in der Industrie, in den großen Betrieben, die wir noch glücklicherweise im besten Deutschland aller Zeiten haben, aber das ist leider rückläufig, wir wissen auch warum. Und natürlich bei dir zu Hause im Haushalt. Ja, und die heutige Podcast-Folge, die widme ich dem lieben Dimi. Der Dimi, der hat eine Frage gestellt, die ist, ich glaube, die ist für viele von euch interessant, aber explizit ist er aus dem Meisterkurs. Und ich bin da ein bisschen spät dran, muss ich sagen. Das tut mir auch echt leid an der Stelle. Es war einfach zu viel an Anfragen. Also wenn ihr mir eine Anfrage schickt, dann bitte, bitte erwartet nicht, dass das nächste oder über oder übernächste Woche, also mal mindestens mal 3-4 Wochen im Vorlauf, müsstet ihr schon so grob einrechnen, leider, weil ich muss ja auch vorausplanen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, kommen viele Anfragen, aber ich möchte jetzt mal euch sagen, was er mir über das Kontaktformular meiner Website geschrieben hat. Er schrieb mir, und ich möchte das immer gerne vorlesen, weil das ist meine Art der Wertschätzung auch. Servus Giancarlo, mein Name ist Dimi. Ich bin derzeit in der Meisterschule und bereite mich auf meine Prüfungen vor. Ich verfolge deinen Content schon länger und finde es großartig, wie praxisnah und verständlich du komplexe Themen erklärst. Ich hätte eine Themenidee für eine Podcast- oder Videofolge, die bestimmt für viele interessant wäre. Erdungsanlagen und Potenzialausgleich verständlich erklärt. Kurzer Disclaimer, ich weiß, dass das Thema in der Berufsschule und auch in der Meisterschule wird stiefmütterlich behandelt. Ich will gar nicht für alle Schulen reden, aber das Problem ist, dass da zu wenig Grundwissen vorhanden ist, wenn man das nie wirklich mal gemacht hat, beziehungsweise jeder Dozent hat so sein Steckenpferd und wenn man dann sich in anderes Terrain begebt, dann ist es immer so ein bisschen, Dann stellen die Schüler Rückfragen oder die Meisterschüler, ja, die Gesellen, die angehenden Meister, und dann steht man immer blöd da. Deswegen kann ich es irgendwo verstehen, man möchte sich darauf vorbereiten. Deswegen hoffe ich auch, dass der ein oder andere Dozent, der ein oder andere Ausbilder sich das hier gibt, dass ihr ein bisschen Grundwissen habt. Die Quellen habt ihr unten zum genaueren Nachlesen. Deswegen Daumen oben lassen beim YouTube-Video, 5 Sterne auf Spotify, ja, und direkt mal den Kanal abonnieren, denn hier immer interessante Sachen für euch alle. Also, er schrieb weiter: Konkret fände ich spannend, wenn du erklären könntest den grundlegenden Aufbau einer Erdungsanlage, den Unterschied zwischen Schutzpotentialausgleichsleiter und Funktionspotentialausgleichsleiter sowie Schutzleiter und Haupterdungsleiter und die verschiedenen Erdungsarten, Ringerder, Tiefenerder, Fundamenterder und deren Einsatzbereiche. So wie am Ende einmal eine komplette normgerechte Darstellung einer gesamten Erdungs- und Potentialausgleichsanlage, also vom Ringerder oder je nachdem, wenn man auch einen Fundamenterder nimmt. In dem Fall kann ich euch sagen, ist das schon fast Latte. Man muss halt nur wissen, was man vorher braucht an den Gegebenheiten, aber da kläre ich auf. Bis zum Verbraucher inklusive PV-Anlage, Wallbox, Potentialausgleichsschiene, Haupterdungsschiene, kurz HES. Super wäre auch, wenn du dabei auf normative Vorgaben, zum Beispiel die VDE 0100-540, 0100-410 und auch ADA-Kennzeichnung, Farben eingehst, also wie man alles korrekt ausführt und kennzeichnet. Die Kennzeichnung kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, den Schutzleiter kennen wir alle, grün-gelb, PE. Wenn er aber mit dem N zusammen ist, dem PEN, dann hat er noch so eine blaue Kennzeichnung dabei. Ja? Dann in den Fachbüchern wird er ganz gerne grün, gelb und blau. Entweder hat er einen Strich dabei oder so einen Punkt, ja, auf der ADA-Kennzeichnung, also der ist eindeutig gekennzeichnet. Ich denke, das Thema ist für viele angehende Meister, Gesellen und Auszubildende sehr relevant, gerade weil Erdung und Potentialausgleich oft unterschätzt werden, aber in der Praxis extrem wichtig sind. Ich bin beim Lernen langsam echt mit den Nerven am Ende, was dieses Thema angeht, bin mittlerweile komplett verwirrt. Würde mich riesig freuen, wenn du das Thema einmal in deinem Podcast oder in einem Video aufgreifen würdest. Viele Grüße. Ja, und da sind wir heute. Und die Sache ist, ich habe euch schon mal Quelle 1 aufgerufen, die DIN VD 0100-540, also die Errichten von Niederspannungsanlagen, und hier geht es in Teil 5-54 um die Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel, Erdungsanlagen und Schutzleiter. Und dann stehen da noch ein paar Zahlen und noch verkomplizierendere Bezeichnungen dahinter, um das irgendwo vernünftig, ich sag mal, zu archivieren, aber das braucht ihr jetzt nicht wissen. Ihr müsst nur wissen, okay, das ist die Norm für Erdungsanlagen und Schutzleiter. So, also wir haben einiges vor uns, aber ich denke, du siehst auch in der Aufnahmezeit, ich habe hier Gas gegeben, dass ich dir das dann doch in einer ordentlichen und annehmbaren Zeit erkläre, sodass, hörst du es vielleicht ein zweites Mal oder den ein oder anderen Absatz, spulst nochmal 10 Sekunden zurück, schaust dir vielleicht das Transkript an, ja, aber dass es dir das wert sein dürfte, bis zum Ende auch durchzuhalten, denn dann hast du es wirklich verstanden. Also, direkt einsteigen ohne langes Gelaber. Was ist eigentlich Erdung? Erdung heißt erstmal, du verbindest bestimmte Punkte in der elektrischen Anlage elektrisch leitend mit der Erde. Elektrisch leitend heißt, ich nehme den PE, da ist ja außenrum grün-gelb gekennzeichnet und innen drin ist Kupfer. Den schließe ich da an und dann habe ich den elektrisch leitend miteinander verbunden. So, das machst du, indem du zum Beispiel leitfähige Teile deiner Anlage, also die leitfähig sind, wo, wenn ich dran packe, wo, wenn die Ader dran kommen könnte, ja, durch einen Isolationsfehler, dass die leitend sein könnten, ja, das heißt Wasserrohre, Heizungsrohre, verbinde ich diese leitfähigen Teile über einen passenden Leiter, also nochmal einen Leiter, mit etwas verbindet, das wirklich Erdpotenzial hat. Also elektrisch gesehen bei 0 Volt liegt. Heißt, ich habe da irgendwo, wenn ich als Mensch stehe ja auch auf Erde. Das ist mein Grundpotenzial, 0 Volt. So, und die 230 Volt oder 400 Volt, das ist ja ein anderes Potenzial. L1, L2, L3, die haben untereinander, L1 zu L2 haben die 400 Volt, L1, L2 oder L3, also einer von den dreien, gegen Erde 230 Volt. Das wissen wir ja, haben wir gelernt schon. Und ich mache mit dieser Erdung, verbinde ich jetzt erstmal alle Teile, die irgendwo hängen, bevor die, weil die hängen im Prinzip ja elektrotechnisch in der Luft, sagen wir mal so, so ein Heizungsrohr, das hat null, also gar kein Potenzial, nicht mal 0 Volt, sondern gar kein Potenzial. So, und wenn jetzt der Außenleiter gegen dieses Metallrohr gehen würde, ja, also mein Wasserrohr oder mein Heizungsrohr steht unter Spannung, 230 Volt, dann hat das 230 Volt Potenzial. Und ich verbinde das Rohr schon vorher mit der 0 Volt Erde, mit diesem Potenzial, um das im Fehlerfall, ja, weil dann hat er ja schon das eine und jetzt kommt erst der L1 dazu und dann auf einmal habe ich dann den Erdschluss, ja, weil dann ist nämlich der Stromfluss über L1 gegen Erde und im besten Fall löst dann die Sicherung aus. Das ist jetzt erstmal in meinen eigenen Worten, beziehungsweise so, wie ich es dir im besten Fall erstmal für den Anfang erklären möchte, aber wir gehen alles nach und nach durch. Also, pass auf. Quelle Nummer 2. Also, genau dafür gibt es nämlich die Erdungsanlagen nach DIN VDE 0100-540. So, also zwei Quellen mit der VDE, wo ihr da auch gerne nachlesen könnt. Diese legen nämlich fest, also diese DIN VDE legt fest, wie diese Verbindung aussehen muss, damit im Fehlerfall genug Strom zum Fließen kommt und deine Sicherung oder RCDs zuverlässig auslösen und dich nicht der Zufall schützt, sondern Physik und Norm bzw. dann deine Sicherungsgeräte. Also nochmal, Ziel ist es mit so einer Erdung im Fehlerfall, also die schützen dich vor dem DAV, zu dem dümmsten anzunehmenden Vorfall oder DAU bei der IT, dümmste anzunehmende User, ja, im Fehlerfall, dass da ein definierter Strompfad geschaffen wird, damit Schutzorgane wie Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter und oder RCDs schnell auslösen. Wir wissen ja, der RCD ist für den Personenschutz gedacht. Wenn wir aber im TT-System beispielsweise sind, dann ist so ein RCD vorgesehen. Das ist Pflicht. Zum TT-System habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Kannst du gerne mal reinschauen. Wirklich, da ist das ganze TT-System mal auseinandergenommen, weil das im ländlichen Bereich ist. Wir werden heute eher auf das TN-System schauen, weil das eher, ich sag mal, ja, in der Stadt oder im Personenbereich, ich sage immer Landwirtschaft, sage ich immer TT. IT-System ist so Krankenhaus. Für mich als Bild, ja, und wenn ich dann nicht mir unsicher bin, klar kann ich da nachfragen, wo ich mich befinde, ja, aber grundsätzlich TN-System ist so das gängigste, sage ich mal, deswegen gehe ich heute darauf ein. Aber, wie gesagt, TT-System braucht zusätzlich diesen RCD und ansonsten sagst du, okay, Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, die lösen dann in diesem Fall ab, also nicht mal ich muss dranpacken. Sondern allein schon, wenn ich einen Körperschluss habe, das Betriebsmittel ist mit der Erde verbunden oder PE verbunden, ja, dann löst die Sicherung aus, bumm, aus. Das ist ja super, wenn das passiert, weil dann wissen wir, ah, da ist ein Fehler. Und ich kann diesen Fehler eingrenzen, wenn dieser eine LS-Schalter ausgelöst hat. Dann weiß ich, ah, es muss in diesem Stromkreis sein. Ja. Im besten Fall hat dann der Elektriker bei euch in der Tür, ja, in der Schaltschranktür, der Unterverteilungstür drangeschrieben, F1.1, Sicherung 1.1, F für Fuse, die Betriebsmittelkennzeichnung. So, und dann schreibt er dann dabei, ah ja, ist Steckdose so und so, ja, oder ist Küche, ja, oder, ja, sowas. So, also der Begriff Erdung, der umfasst dabei jetzt die Gesamtheit aller Erder, Erdungsleiter und die Verbindungsmittel. Also nicht nur der Stab im Boden, sondern das komplette System. So, und jetzt kommen wir mal zum Zusammenhang oder in diesem Zusammenhang zum nächsten, nämlich dem Schutzleiter, kurz PE. So, der Schutzleiter PE, Protective Earth, schützende Erde, Englisch müsst ihr schon ein bisschen drauf haben, oder auch Erdungsleiter genannt, ist der wichtigste Leiter zum Schutz gegen den elektrischen Schlag. Der verbindet nämlich in der Regel berührbare leitfähige Teile, also Metallgehäuse oder aber Heizungs- und Wasserrohre, nehme ich ganz gerne mal als Beispiel, mit der Haupterdungsschiene, die ist im Keller, und bildet im TN-System, deswegen habe ich gesagt, TT-System mit RCD dabei, Andere Abschaltzeit, TN-System 0,4 Sekunden Abschaltzeit für die Fachleute unter euch, in dem sich die meisten von uns einfach befinden. Deswegen sage ich TN-System, weil zusammen mit dem Neutralleiter ist es dann der PEN-Leiter. Dann habe ich ein TNC-System, also kombiniert, TNC combinated. Habe ich ein TNS-System, ist N und PE separiert, separate, deswegen der Buchstabe S. Oder aber habe ich ein TNCS, dann war vorher PEN und wurde dann aufgetrennt. Dann habe ich erst die Kombination und dann die Separation. So, und die Aufgabe von dem PE ist allein der Schutz. Und das möchte ich hier in dieser Deutlichkeit sagen und nicht die Funktion. Jetzt kommen natürlich die einen oder anderen sagen, aber Self-Pelf, was ist denn da mit der Funktionserde? Jau. Aber ich rede jetzt von der grundsätzlichen Geschichte ganz vorne, nicht bei Schutzkleinspannung, Schutzklasse 3, sondern ich rede davon, dass du den niemals als Schaltdraht verwenden darfst. Nicht mal in Ausnahmen. Also bevor du keinen Leiter mehr hast zum Schalten, dann nimmst du lieber, also bevor du zwischen N und PE entscheidest, nimmst du lieber den N. Denn laut Norm darfst du ja auch den N zum Schalten nehmen. Ich sage es immer, man sollte es nicht machen. Wenn man jetzt beispielsweise eine Wechselschaltung macht oder wenn man jetzt auch eine Ausschaltung macht, würde ich ein fünfadriges nehmen oder zumindest eine dreiadrige Steuerleitung, dass ich das zumindest sauber gekennzeichnet habe durch die Adern. Weil du musst den N ja sauber kennzeichnen, dass der nächste Elektriker, der kommt, weiß, das ist ein Schaltdraht und nicht ein Neutralleiter. Das ist nämlich wichtig. Wie gesagt, es ist nicht verboten. Man darf es machen. Man hat es früher sowieso gemacht. Da waren drei Adern. Oh ja gut, den Schutzleiter nehmen wir auf jeden Fall nicht. Den legen wir aufs Gehäuse. Ich habe nur noch den N. Ja, schalte ich mit dem. Das muss man aber wissen. Das muss gekennzeichnet sein. Ja, deswegen besser Vorplanung. Ich würde sowieso wieder einen fünfadrig legen, weil dann kommt noch eine Steckdose dazu. Dann machst du vielleicht doch einen zweiten Schalter dazu, zwecks Serienschaltung oder sonst irgendwas. You name it. Deswegen immer Vorausplanung ist besser, wie dann nacharbeiten müssen. Aber gut, okay. Wie gesagt, Schutzleiter, PE, Protective Earth, niemals als Schaltdraht verwenden, denn er soll ja schützen und nicht schalten. So. Und seine Farbe, da möchte ich auch noch eine kurze Anekdote sagen, ist ja grün-gelb und das ist auch beabsichtigt, gerade ich sage das, meiner Meinung nach, also nicht gerade, das heißt gerade ich, ich habe öfter mal den Fall gehabt, allein schon in der Ausbildung, da war ein Mechatroniker, der hat das in der Ausbildung, im Vorstellungsgespräch nicht gesagt, dass er farbenblind ist. Nicht farbenblind im klassischen Sinne, er hat eine Rot-Grün-Schwäche gehabt. So, und selbst diese Leute, gibt es ja einige von, ist jetzt kein Stigma oder dass die jetzt irgendwie an der Wand gestellt werden oder so, aber es geht ja darum, dass du den Schutzleiter immer erkennst und deswegen ist der zweifarbig, deswegen hat er grün-gelb, damit keiner eine fucking Ausrede hat von, okay, ich kann das nicht erkennen, so, ich habe gedacht, es wäre der blaue oder ich habe gedacht, es wäre der braune oder der graue, nein. Der ist der einzige, wo zwei Farben hat, das sind die Signalfarben, das ist der Schutzleiter, okay. Und neben dem klassischen und allseits bekannten PE, haben wir dann als nächstes noch den Schutzpotentialausgleichsleiter. Dazu Quelle 3 detaillierter. Also, das ist nämlich ein Leiter, der sogenannte fremde leitfähige Teile, wie die angesprochenen Wasserrohre, die Heizungsanlage und oder Metallrahmen von PV-Anlagen, wo wir später noch zu kommen beispielsweise, miteinander und, also erstmal untereinander und dann mit dem Schutzleitersystem verbindet, sodass alle das gleiche Potential haben. Potentialausgleich. Ja? Okay, also, der verhindert nämlich dabei gefährliche Potentialunterschiede. Und das möchte ich für jeden nochmal hier in dieser Gänze nochmal erklären, damit das mal reingeht, weil viele reihen das nicht. Ja? Also wirklich, wir haben ja spätestens hier im Podcast gelernt, Spannung gleich Potentialunterschied. Und zwischen zwei Punkten. So, und wenn wir als Mensch auf Erdpotential stehen, sprich auf Null, dann ist dieser Potentialunterschied zum Außenleiter, der sich ja lösen könnte bei einem Körperschluss, 230 Volt. Das bedeutet Lebensgefahr, weil bis AC 50 Volt, DC 120 Volt, alles cool. Aber darüber, da sollte man dann doch, wenn man eine Gewicht bekommt, über Nacht ins Krankenhaus. So, und deshalb verhindert der Schutzpotentialausgleich gefährlich auftretende Potentialunterschiede zwischen diesen eben genannten leitfähigen Teilen und dem Schutzpotentialausgleich, die bei Fehlern, wie schon dem angesprochenen Körperschluss, auftreten können. Und wer dazu gerne mehr wissen möchte, zu diesem Schutzpotenzialausgleich, gerne dazu in Quelle 4 reingucken, nämlich die Podcast-Folge Nummer 158, Sicherheit durch Erdung, wie der Schutzpotenzialausgleich Leben rettet. Da gerne reinhören. Okay, aber wir sind ja noch nicht durch, aber schon halb. Denn kommen wir jetzt nämlich noch zum Funktionspotenzialausgleich, weil das ist ja so ein Ding, habe ich noch nicht so viel zu gemacht. Per se gibt es jetzt auch nicht so viel dazu zu sagen, aber ich finde schon, Funktionspotenzialausgleich sollte man mit erwähnen und hat ja der Dimi auch gefragt. Dieser Leiter, der dient jetzt nicht wie der Vorgänger, der Schutzpotenzialausgleich, dem Schutz, sondern gegen elektrische.
Kurze Werbung in eigener Sache. Am 12.03. bin ich live auf der Light & Building in Frankfurt am Main und beim Power Festival. Dort bin ich gleich auf zwei Bühnenslots gebucht. Und zwar einmal im Power Azubi Talk von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr und später im Power Panel von 15.40 Uhr bis 16 Uhr. Es geht um die Zukunft des Handwerks und wie ich das so sehe, zusammen mit anderen Experten. Nachwuchs und Zukunft im Elektrotechnik-Handwerk. Zwischen Halle 8 und Halle 9. Und jetzt kommt's. Jeder, der mit mir auf der Light & Building ein Selfie macht, das Bild in seiner Instagram-Story teilt, den Elektrotechnik-Podcast markiert, zwei Freunde verlinkt und meinem Kanal folgt, nimmt automatisch an einem tollen Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern verlose ich nämlich drei exklusive Lernpakete für deine Ausbildung und oder Meistervorbereitung in der Elektrotechnik. Also, wenn du auf der Light & Building bist, komm vorbei, sag Hallo, mach ein Selfie mit mir und sicher dir die Chance auf dein Lernpaket. Alle Details findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Und jetzt weiter, viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Also nicht Schutz gegen elektrischen Schlag, sondern, wie es sein Name beinhaltet, zu funktionalen Gründen. Zum Beispiel, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren oder Schirmungen auf ein definiertes Potenzial zu legen. In der Elektrotechnik müsst ihr euch das immer so denken, schlaue Leute haben sich schon hingesetzt und haben sich bei der Namensgebung von manchen Sachen Gedanken gemacht. Also wir benutzen nicht so Worte wie Walkie, Talkie, Laufie, Sprechie, sondern wenn wir sagen, okay, du hast einen Funktionspotenzialausgleich, Funktionspotenzialausgleich, Schutzpotenzialausgleich, Schutzpotenzialausgleich. Ja, diese Zusammensetzung, das macht irgendwo Sinn. Ich meine, es ist wie, wenn du sagst, okay, du hast Wandfarbe und du hast Autolack. Dann weißt du, was für was ist. So und so ist es da auch. Ja? Also nicht, dass du denkst, oh, kann man auch dafür nehmen. Nee, eben nicht. Deswegen sage ich es dir jetzt nochmal in dieser Deutlichkeit und ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen, weil Leute, ich habe Schüler. Lass mal jetzt mal unkommentiert. Ja, also da muss ich schon, ja, letztens hat mir einer ein Video geschickt, das war von Drawn Together und da ging es darum, dass die eine Gruppe musste ein kalorienarmes oder ein zuckerfreies Mittel gegen Kinderlähmung entwickeln, während die andere Gruppe ein Ei in einen Eimer legen musste. So und so kann man sich das in der Schule fast schon vorstellen. Für die eine macht man richtig coole Aufgaben, anspruchsvoll und die anderen ist man froh, wenn die, ich sag mal, atmen und sich nicht gegenseitig umbringen. Okay, nur meine Meinung, unser Schulsystem wurde marode gemacht. Okay, und jetzt zu diesem Funktionspotenzialausgleich. Wie macht er das? Das macht er mit seinem Ausgleich für die Funktion, also Reduzierung von Störungen oder elektromagnetischen Störungen, indem er die Schirme, also beispielsweise jetzt von Antennenkabeln, aber auch Gehäuse und empfindliche Signalbezüge über einen eigenen Leiter auf ein gemeinsames, definiertes Potenzial legt, sodass dann eben Störspannungen und hochfrequente Ausgleichsströme einen klaren, niederohmigen Rückweg haben und nicht quer durch deine Steuer- und Datenleitungen spazieren gehen. Ja, also definiert, der Rückweg niederohmig, sodass wirklich da auch die Störspannung, also der Strom kann einfach da abfließen, kein Problem, alles cool. So. Wichtig ist aber jetzt nochmal für alle Laien und Unwissenden, dieser Funktionspotenzialausgleichsleiter darf nicht für Schutzfunktionen herangezogen werden. Das heißt, den packst du jetzt nicht mit da drauf, wo die dicken Ströme fließen. Funktionspotenzialausgleich. So, kommen wir jetzt aber noch zu den typischen Erdungsarten. Denn das hat der Dimi auch gefragt. Und dazu Quelle 6. Technisch unterscheidet man ja Erder nämlich danach, wie sie im Erdreich angeordnet sind. Das heißt, im Klartext, es geht nur darum, wo und wie du dein Metall im Boden platzierst. Also ob der Erder einmal rund ums Haus gehst, dann hast du einen Ring, der Ringerder, oder direkt beziehungsweise unter dem Fundament sitzt. Ja, der Fundament oder auch der Tiefenerder, ja, Tiefenerder mit der Bohrung, Fundamenterder ins Fundament eingelassen. So, auch wieder, du hörst es an den Worten raus. Also man kann sich daraus so ein bisschen was schließen. Und ein sogenannter Ringerder, das ist jetzt, wie gesagt, der geschlossene Leiter, also der Ring, im Erdreich um das Gebäude drumherum. Und ein Fundamenterder ist entweder in oder unter dem Fundament des Gebäudes eingebettet. Und dadurch, bei dem Fundamenterder, da hat er schon mal idealen Kontakt mit der Erde über Beton, Bewährung. Und so ein Fundamenterder verbindet die Gebäudehülle elektrisch und hat in der Regel einen sehr, sehr niedrigen Übergangswiderstand, weil er schon direkt in der Erde ist, der ist direkt drin. Feuchte Erde, wunderbar. Da kann, wenn Strom zum Fließen kommt, einfach weg. Über die Erde, Sicherung löst aus, wunderbar. Das soll ja passieren so, ja, oder bei einem Blitzeinschlag. So, ich möchte aber an dieser Stelle noch kurz ergänzen, was oder wann man welchen Erdertypen verwendet, beziehungsweise welche Vorzüge jeder von den beiden so hat. Und dazu habe ich euch Quelle Nummer 7 rausgesucht, denn im Neubau mit normaler, erdfühliger Bodenplatte, erdfühlig, also die fühlt die Erde, erdfühlig, ist der Fundamenterder in der Regel deine erste Wahl, weil er eben wartungsfrei im Beton liegt und sehr niedrige Übergangswiderstände liefert. Also der liegt dann da drinnen und alles ist cool. Wenn aber jetzt die Bodenplatte nicht mehr sauber erdfühlig ist, zum Beispiel bei weißer Wanne, starker Dämmung oder CFK-Bewährung, also carbonfaserverstärkten Kunststoffen, oder auch wenn du im Bestand nachrüsten musst, das heißt also, du machst jetzt einen Ringerder hinterher, dann kommt, habe ich ja schon gesagt, da kommt der Ringerder zum Einsatz, oder eine Kombination mit sogenannten Tiefenerder mit dem Ringerder zusammen. Ja, also es kann sein, das Haus hat noch gar keine richtige Erdungsanlage, ja, da dann Fundamenterder geht doch gar nicht, da müsstest du alles aufreißen, müsstest irgendwie unten drunter, und das ist wie bei einem Teppich, wenn du einen Tisch draufstehen hast. Ja, also du kannst dir nur an der einen Seite so ein bisschen hochheben, dann schiebst du da so rein. Ja, macht wenig Sinn, oder? Deswegen machst du da einen Ring drumrum, verbindest alles, plus Tiefenerder, ja, den haust du richtig rein, da gibt's ja dann die schönen Bohrer. Leute, ohne Spaß, also mit diesem Bohrer, mit dem Tiefenbohrer, ne, da habe ich auch schon Spaß gehabt mit dem Papa, wo wir dann mal Carport auf dem eigenen Grundstück natürlich ausgegossen haben, ne, die Pfosten, und haben wir damit so, und dann bohrst du und dann hoffst du nicht irgendwie einen Stein oder dass das Ding dir irgendwie wegreißt oder so, also da brauchst du schon Power, ja, wenn du so ein Ding bedienst, das reicht dir nicht, wenn du ein Lauchi bist, ja, aber wie gesagt, die DIN 18014, die definiert auch diesen Tiefenerder zum Ringerder als gleichartige Erdungsarten. Je nach Baubedingung ist das halt zulässig. Nur mal so, wie gesagt, in Quelle 7. So, und dann habe ich für euch die Quelle 8, die Bedeutung und Funktion einer Erdungsanlage. Denn im TN-System, nach aktueller Praxis, da genügt für Schutzpotenzialausgleich und Schutzleiterfunktionen der Aufbau über den Schutzleiter und die Haupterdungsschiene. Also so ein Erder reduziert zwar die Impedanz der Fehlerschleife, das heißt der gesamte Widerstand, Impedanzwiderstand, im Fehlerstromkreis wird dann kleiner, dadurch fließt im Körperschluss logischerweise ein höherer Fehlerstrom, und die Abschaltbedingung, das ist jetzt wieder für die Elektriker, gerade in der Ausbildung hast du das ja schon mit der Z-Schleife, wie du die beweisen musst. Da heißt es ja immer, okay, Z-Schleife mal INN muss, oder von deiner Sicherung muss kleiner sein als U0. Ja, und nach DIN VDE 0100-410 lässt sich das auch so leichter einhalten. Das ist aber nicht immer zwingend aus der Fehlerschutzformel nach DIN VDE 0100-410 gefordert. Zur Info dazu. Aber Der Dimi hat ja gemeint, ich soll ja jetzt mal so ein Bild dazu machen. Und da habe ich doch direkt mal eins gemacht, ja? Das seht ihr nämlich hier. Also, beziehungsweise ich mache mich jetzt mal nochmal eine Spur kleiner und mache das Bild mal eine Nummer größer. Das finde ich nämlich viel cooler, ja, weil ich finde das nämlich sinnvoll. Also, pass auf. Jetzt setzen wir nämlich alles mal zusammen, was ich eben im Einzelnen erwähnt habe. Sprich, vom Ringerder bis zum Verbraucher. Also mitschreiben. Jetzt kannst du nämlich im Prinzip so eine Erdungsanlage gleich innerhalb von, also mit PV und Wallbox sind es nur 6 Schritte, mitmachen. Also erstens fangen wir an mit dem Erder im Boden. Ringerder, wenn das Haus schon steht, dann als Nachrüstung, oder wir machen direkt einen Fundamenterder, also je nachdem, was gerade vorliegt. Und der stellt ja, wie erklärt, den Kontakt zur Erde her. Das wollen wir erstmal haben. So, dann geht's weiter. Jetzt gehen wir vom Fundament einen Schritt nach oben. Dann kommt nämlich der Erdungsleiter. Und der verbindet den eben in die Erde eingelassenen Erder mit unserer Haupterdungsschiene. Kurz HES. Und die sitzt ja im Hauptverteiler. So, das heißt also vom Fundament Erder, Erdungsleiter hoch, dicke Querschnitt. Ja, was da für Querschnitte gefordert sind, habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Ja, mit Kupfer, Alu oder Stahl. Und dann sind wir jetzt bei der Haupterdungsschiene im Hauptverteiler. So, und jetzt von dieser Haupterdungsschiene, Schritt Nummer 3, von der Haupterdungsschiene, da ziehen wir jetzt dann verschiedene Schutzleiter, also den Protective Earth, diesen PE, diesen grün-gelben, zu allen Betriebsmitteln hin. Und dann ziehen wir noch den Schutzpotenzialausgleichsleiter, der verbindet jetzt noch alle fremden, leitfähigen Teile, Wasser, Heizungsrohre, zusätzlich mit der Haupterdungsschiene. Und zu guter Letzt, jetzt haben wir also, wir haben jetzt den Fundamenterder, wir haben jetzt die Erdungsleitung von da oben hochgezogen zur Haupterdungsschiene, dann haben wir von der Haupterdungsschiene verschiedene Schutzleiter ins Haus gezogen, plus Schutzpotenzialausgleich, wir haben die ganzen Rohre und ganzen Metallgehäuse etc. verbunden. Und jetzt kommt noch zu guter Letzt, oder vorletzt, wenn man so möchte, Schritt 5, der Funktionspotenzialausgleichsleiter. Den nutzt du ja da, wo Störfeldminimierung gefordert ist. Also zum Beispiel in Kommunikationsnetzen, KNX, Gebäudeautomation, Antennenanlage, Telekommunikation und so weiter. Da nutzt du den. Und dazu habe ich dir auch noch detaillierter eine Quelle rausgesucht, und zwar ist das Quelle 9. Da geht es nämlich jetzt weiter, und zwar sind wir ja jetzt gleich dabei, jetzt haben wir ja die ganzen Telekommunikation, KNX und so weiter gemacht, und jetzt kommen wir nämlich zur PV-Anlage Wallbox. Also, denn, wie gesagt, Quelle 9, wer gut aufgepasst hat, weiß, dass auch hiervon alle leitfähigen Metallrahmen und der DC-Teil, also der Gleichstromteil, also sprich Gestell, Modulrahmen, metallene Kabelwege und die DC-Leitung, also die Gleichstromleitung, die ja erst, der Wechselrichter sitzt ja irgendwo im Keller, beziehungsweise vielleicht ist er auch auf dem Dach irgendwo oder unterm Dach, aber erst machen wir den Gleichstromteil oben. Und der muss erstmal abgesichert sein, weil der ist ja auch auf dem Dach. Klar, Blitzfangeinrichtungen und so weiter musst du mit einberechnen, aber das lassen wir heute mal weg, weil zu Blitzschutz habe ich ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Mega interessant. Solltest du ja auch unbedingt geben. Ist immer mal wieder Prüfungsthema, egal ob in der Meisterschule oder in der Gesellenprüfung. Jetzt machst du eben diese DC-Leitung, Gestell, Modulrahmen, metallene Kabelwege in den normgerechten Schutz und Funktionspotenzialausgleich einbezogen. Aber das Ganze muss über geeignete Schutz- und Potenzialausgleichleiter mit der Haupterdungsschiene verbunden werden. Ja, das heißt, du hast unseren Funktionspotenzialausgleich, da habe ich erstmal die einen Sachen alle draufgepackt. Die gehen an die Hauptpotenzialausgleichsschiene, kurz HES. Dann geht es über diesen dicken Schutzleiter nach unten, ja, zu dem Fundamenterder. Klar, mit der Haupterdungsschiene hast du natürlich noch den Schutzpotenzialausgleichsleiter, also alle fremden, leitfähigen Teile miteinander verbunden. Also so siehst du dieses ganze System. Da fließt jetzt noch kein Strom. Da hat aber der Elektriker schon mit grün-gelb aber so viel bei dir gemacht, um zu sagen, okay, bevor hier irgendwas passiert, erstmal für Sicherheit sorgen. Denn sobald die Suppe drauf ist, gibt es kein Zurück mehr. Dann wird es im schlimmsten Fall teuer. So viel erstmal dazu. So, jetzt pass auf. Und jetzt sagt ja der Dimi, er hätte ja hier und da gerne noch was zu VDE-Regeln. VDE-Norm. Und da habe ich ihm natürlich noch eine Quelle mitgebracht. Und zwar ist das die Quelle Nummer 10. Ja, Photovoltaiksysteme schützen Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenmontage. So, genau. Habe ich ihm das hier reingepackt. Ist gut geschrieben, habe ich mir mal gegeben. Also, zusätzliche Regelungen könnten sich aus der DIN VDE 0100-712 für PV-Systeme nämlich ergeben, welche, ich sag mal jetzt, ergänzende Schutzmaßnahmen verlangt. Wie zum Beispiel, kannst du jetzt aufpassen, Demi, und alle einem Meisterschüler, die Pflicht, einen Überspannungsschutz auf der AC-Seite, also am Einspeisepunkt, also hinter dem Wechselrichter, ja, da ist schon wechselgerichtet, jetzt haben wir AC, jetzt haben wir aus DC, also aus Gleichstrom, Wechselstrom gemacht, den wollen wir jetzt einspeisen und da machst du jetzt einen Überspannungsschutz und zusätzlich auf der Gleichspannungsseite zu besonderen Schutz des Wechselrichters kannst du auch nochmal so einen Überspannungsschutz. Es kann hier und da verlangt werden und es ist auch gar nicht so sinnlos oder Geldmacherei. Darin findest du auch, also in dieser VDE 0100-712, klare Vorgaben zur Leitungsführung und zum Einbinden der PV in den Potentialausgleichsleiter, also in den Potentialausgleich, findest du da auch nochmal. Auch Anforderungen an geeignete Schalt- und Trenneinrichtungen im Gleichstromkreis, damit du die Anlage im Fehler- oder Brandfall auch sicher freischalten kannst. Weil, wie dumm wäre das, wenn die Sonne knallt und dann brennt? So, dann fließt dir die ganze Zeit Strom und das ist dann bei einer großen PV-Anlage nicht gerade wenig. Dann wäre es schon ganz schön, wenn du abschalten könntest und nicht irgendwie noch, ja, einer Benzin ins Feuer gießt, oder? So, okay. Aber, bevor du jetzt gleich gehst, ich habe noch ein einziges letztes Bild für dich. Du kannst dir das mit dem Potentialausgleich und mit dem ganzen Erdungssystem, das kannst du dir vorstellen, du baust ein Gerüst. Und die Erdung ist dabei die stabile Verankerung am Boden. Und ohne diese stabile Verankerung im Boden, da wackelt das ganze Gerüst bei Wind und Wetter. Und der Potentialausgleich ist, als würdest du alle Metallteile jetzt miteinander verbinden, damit kein einziges Teil ein anderes hoch oder mitreißt. Das heißt also wie das Kreuz bei so einem Gerüst. Ja, das ist so die Haupterdungsschiene, der Potentialausgleich. So. Und wenn jetzt zum Beispiel Wind in unserem Fall, natürlich Strom bei uns, kommt, also zum Fließen kommt, ja, oder Wind weht, dann würde der ja alles mitreißen. Und dieses Kreuz, das hält eben im Prinzip jeden Einzelnen, der geerdet ist, so schön zusammen. Ja, da haben wir wirklich Stabilität plus die Verankerung im Boden. Und so ein fehlender Schutzpotentialausgleich bedeutet eben, dass ein Teil irgendwo, ich sag mal, elektrisch in der Luft hängt und im Fehlerfall bekommst genau du an dieser Stelle den Schlag. Deswegen die ganze Erdungsanlage so verdammt wichtig, von Erde bis zur letzten Steckdose aufgebaut. So, und jetzt kommen wir mal kurz zu einer Schlussfolgerung noch. Ja, zusammenfassend lässt sich nämlich dadurch sagen, also, der Schutzleiter schützt dich vor dem elektrischen Schlag. Der Schutzpotentialausgleich bindet alle leitfähigen Teile auf ein gemeinsames Potenzial. Und der Funktionspotentialausgleich, der dient der Funktionserhaltung und der Störungsminimierung. Minimierung. Also EMV-Probleme. Und die Erdungsanlage, Erder, Leiter, Haupterdungsschiene, die bindet das System an die Erde und unterstützt so die Schutzfunktion, damit es eben schützende Erde wird, Protective Earth. Und Normen wie die DIN VDE 0100-410 oder auch die 540er, die definieren klipp und klar Aufgaben und Aufbau des gesamten Erdungssystems. Wie gesagt, kannst du in den Quellen nochmal alle nachlesen. Und technisch sauber ausgeführt bedeutet so eine Erdungsanlage am Ende also weniger Störung, sichere Abschaltung bei Fehlern, nachprüfbare Installation und Menschenleben wird geschützt. Und das ist es, was den gelben Engel, den Elektriker, so ausmacht. Unter anderem, ja, plus das technische Know-how. Deswegen sind wir hier. Und das soll es jetzt auch gewesen sein für diese Podcast-Folge. Ich habe versucht, das wirklich so kompakt wie möglich zu machen und mich nicht hier irgendwie eine Stunde oder sowas aufzuhalten. Abonniert mein Newsletter, da seht ihr immer, was im Folgemonat so kommt, was im vergangenen Monat so war. Einmal im Monat verschicke ich den, immer auch mit persönlichen Nachrichten an euch. Ich war jetzt letztens kurz davor, mal nach dem Gym mal ein Foto von mir zu machen, weil ich gut aufgepumpt war. Da dachte ich mir, bin ich jetzt so einer? Ja, nee, ich bin nicht so einer. Ja, man sagt ja immer so bei den Frauen, ne, wenn eine sagt, ich bin nicht so eine, die ist genau so eine, bist du. Wie gesagt, tragt euch da gerne ein, dann seid ihr immer informiert, was euch so an Podcast-Folgen im Monat erwartet. Wie gesagt, einmal verschicke ich den, also kein Spam, und du kannst dich auch jederzeit wieder austragen, kein Problem. Und würde mich freuen auf jeden Fall, wenn du dem Podcast noch 5 Sterne gibst, mir einen Daumen nach oben bei YouTube, das Ganze kommentierst. Vielleicht hast du dazu noch eine Frage, vielleicht hast du ein eigenes Podcast-Folgenthema, wo du sagst, das würde ich mir wünschen. Dann schreib mir das gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de, immer unten mit bei verlinkt. Ja, bei den ganzen Quellen auch dann meine Website. Damit es mich weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und jetzt noch das versprochene Zitat, und das stammt von Richard Feynman. Es gibt ja diese Feynman-Methode, dass man etwas einfacher erklären kann, sodass es im Prinzip ein Kind versteht. Und der ist Nobelpreisträger in der Physik und auch unter anderem Mitglied gewesen der Untersuchungskommission nach dem Challenger-Unglück. Wer das nicht weiß, also für die Unwissenden von euch, das war 1986, also da war ich noch nicht mal Quark im Regal, 28. Januar, da zerbrach aber dieses US-Space Shuttle STS-51i 73 Sekunden nach Start. 7 Menschen sind gestorben. Gott möge ihrer Seelen gnädig sein. Tragischer Unfall. Und der hat da natürlich, also dieser Richard Feynman hat da mitgeforscht, was denn da so passiert ist, warum das passiert ist. Tragischer Vorfall, wie gesagt. Und der schrieb in seinem Abschlussbericht einen Satz dazu, der perfekt zum Inhalt der heutigen Podcast-Folge passt. Er schrieb nämlich: For a successful technology, reality must take precedence over public relations. For nature cannot be fooled. Übersetzt heißt das sinngemäß: Wenn du Technik sicher betreiben willst, zählt nur die Realität und nicht die Außendarstellung. Die Physik verhandelst du nicht, die Norm auch nicht. Ja, entweder deine Erdungsanlage hält sich an die DIN VDE, wo sich schon welche Gedanken gemacht haben, dass das sicher wird, oder sie ist kein Schutz mehr, sondern eine Gefährdung. Punkt. Mach's gut, bleib gesund. Dein Giancarlo, the teacher.